Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim in die Stube und, oder wo auch immer ihr seid. Mein Gast heute ist Aline Trede, sie ist Fraktionschefin der Grünen, Nationalrätin aus dem Kanton Bern und sie trinkt gerne ein Bier. Darum zum Wohl bei einem Simmentaler.
Merci.
Schön,
hallo,
bist du
gekommen. Miteinander. Ist doch fein.
Ja, das ist schon auch gut, ja, nicht nur Weisswein. Gut. Mit dir reden wir zuerst über die Abstimmung vom Juni, über den Mantelerlass und dann noch über die Europa-Initiative, wo die Grünen mitmachen und wo heute, wir nehmen das Gespräch am Dienstag auf, eingereicht wird. Der Mantelerlass, das ist der nächste Schritt in der Energiestrategie 2050. Jetzt wird er angefindet, so ein bisschen von ganz vielen Orten, von linksgrünen NGOs, von der SVP, von der FDP-Kantonalpartei. Hast du das Gefühl, das ist, die Schlacht ist noch zu gewinnen?
Ja, sie würden jetzt die nicht so gross machen, die Gegner und Gegnerinnen. Also links-grüne NGOs sind sicher nicht, weil alle Umweltverbände, die grossen, haben ja gesagt zu diesem Mantelerlass. Die das Referendum dann zumal ergriffen haben, das waren Vereinzelte, die nachher halt einfach noch die Vera Weber mit ihrer Stiftung ist eingestiegen und darum haben sie wie auch Finanzierung gehabt. Aber wir haben so viel geschafft für das Gesetz hier in diesem Bundeshaus. Wir haben so viele Kompromisse gemacht. Es waren nur 19 dann dagegen gewesen von 246. Das habe ich noch gar nie erlebt bei so einer grossen Revision. Also von dem her glaube ich schon, dass wir das durchbringen.
Jetzt schauen wir, ein bisschen, was drinsteht. Es geht ja darum, dass wir wirklich mehr Energie in der Schweiz produzieren. Und zwar vor allem Wasserkraft, Solar, also Sonnenenergie und Windenergie. Und das soll, eben, wir haben es vorher kurz noch zusammen besprochen, die 35 Terawattstunden bringen, später noch ein bisschen
bis
mehr.
Bis 2035, ja.
Genau. Ist das, meine eine Kritik ist, dass das gar nicht realistisch ist, dass man das gar nicht anbringt, weil das würde so einen unglaublichen Ausbau bedingen, wo die Leute gar nicht wollen.
Der Punkt ist ja, dass man das seit Jahren sagt. Mhm. Also alles ist riesig und man macht sich grosse Ziele und man setzt sich irgendwo dann mal auch eine Jahreszahl neu her. Mhm. Und ich habe mir erstmal überlegt, ja, 2050, das erlebe ich noch. Vorher war immer so, alles ist mega weit, also sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber alles ist mega weit weg und das ist nicht mehr weit weg. Und 2035 ist sehr nah. Aber ich glaube, es ist eben richtig, weil wir haben das Klimaschutzgesetz, das letztes Jahr von der Bevölkerung ist angenommen wurde, wo man auch gute Ziele hat, aber es geht wiederum jetzt auch die Massnahmen dafür zu ergreifen. Und das Stromgesetz, jetzt der Mantelerlass, das ist ein erster Schritt, wo man ganz klar definiert, bis wann muss man wie viel ausbauen. Aber nachher im Detail müssen wir hier immer noch feilschen. Also man hat ja jetzt die Verordnung, die ist irgendwie 300 Seiten lang. Mhm. Und es wird noch sehr, sehr viele Diskussionen geben. Aber ich finde es richtig, dass man eben Ziel setzt. Und man hat nachher die Zahl, man hat Ziel und dann muss man die auch erreichen.
Mhm. Aber die Projekte nachher, nicht nur da drinnen, sie scheitern vor allem auch vor Gericht. Also, Ausbau von Wasserkraft wird bekämpft. Du betonst, es sind keine Grüne, es sind letztlich Leute, die Energiestrategie befürwortet, die aber auf der anderen Seite Präsidenten sind, Präsidentinnen von NGOs, die dann das bekämpfen. Bei Solarkraftwerken ist jedes Projekt bis jetzt gescheitert, von diesen grossen alpinen Solarkraftwerken.
Also man muss dort wirklich ein bisschen unterscheiden. Das eine ist vor Gericht. Kommt es meistens gut, außer das ist wirklich nicht sorgfältig gemacht worden. Aber wenn man sorgfältige Umweltverträglichkeit hat gemacht, wenn man die ganzen öffentlichen Interessen und der Eingriff in die Natur und die Landschaft hat abgewägt, dann kommt das vor Gericht durch. Und was einfach nicht stimmt, ist, dass man jetzt, dass die jetzt Ja sagen, also alle grossen Umweltverbände, die Ja sagen, dass die nachher die Wasserkraftprojekte torpedieren. Das hat ja der neue SVP-Präsident Dettling auch gesagt. Ja, sie sagen jetzt Nein, weil die sich nicht daran halten, weil es an diesem runden Tisch Wasserkraft zum Beispiel ist abgemacht worden. Das stimmt alles nicht, weil die sind alle dafür. Es gibt kleinere Vereine, das ist ja so, wo
Einsprache machen. Aber SP-Nationalrätinnen
ja, da müsst ihr mit der Frau Munz reden.
Das mache ich gerne noch.
Weil wir haben hier zum Beispiel die Drift, Projekt ist ja eins,
aber
beim Grimsel, genau, Grimsel nachher das Driftprojekt. Dort hat meine Fraktion im Grossen Rat einstimmig Ja gesagt. Wir sind alle dort für sogar Stiftung Landschaftsschutz. Also es gibt so viele, die wirklich dafür sind und man tut immer nur eigentlich auf die nachher so viel eben Gewicht geben, die dagegen sind. Und ich glaube, von dem müssen wir wegkommen und wir müssen es einfach schaffen. Wir müssen es einfach zusammen schaffen. Und bei den Solarprojekten, bei den alpinen Solaranlagen, also wenn wir ganz ehrlich sind, wie viel das das ausmacht im Vergleich zum Beispiel zu Dächern und Fassaden, ist es wirklich wenig. Aber es braucht, oder für den Winterstrom braucht es die. Und was man sieht, ist dort, wo wirklich mit der Bevölkerung zusammen geschaut wird, oder wo die Bergbahnen zum Beispiel mit dabei sind, wo es auch schon Leitungen hat, wo es Zufahrtsstrasse hat, dort kommt es durch. Man hat verschiedene Projekte, Squall, auch im Berner Oberland hat es, in Lenk zum Beispiel.
Sie sind viel kleiner natürlich.
Sie sind kleiner, aber sie sind da.
Ja.
Und die grossen, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir auch, dass die grossen Projekte im Wallis vom Herrn Bodemann, der hat hier einfach mal eine schöne Zahl in den Raum gestellt. Und dann, wenn man genau hat geschaut, ist es doch nicht so viel gewesen, wie er dem mal gesagt hat.
Mhm. Also. Und bei der Windenergie, ich meine, ein Projekt ist durchgekommen vom Bundesgericht, aber der Rest wird ständig blockiert. Also meine, es will auch niemand die 250 Meter grossen Spargel im Nachbar.
Ja, ich bin nicht so sicher, dass das niemand will. Man sieht, dass es sehr viele SVP-Gemeinden hat und SVP-Leute, die das wirklich Beschwerden machen. Das ist eigentlich noch interessant. Weil bei uns sind alle, wir haben ja Umfragen gemacht, auch die grüne Wählerbasis ist sehr pro-Wind. Und ich glaube, dort ist man vielleicht bei der Akzeptanz noch nicht ganz so weit. Aber darum ist auch das wichtig in diesem Projekt, jetzt in diesem Mantuerlass, in diesem Stromgesetz. Es ist klar drin und es wird sorgfältig gemacht werden müssen. Und wenn es eben verträglich ist und auch im öffentlichen Interesse, dann kann man es machen und sonst nicht.
Gegner argumentieren ja auch, dass man die Gemeinden aushebelt und die betroffene Bevölkerung, eben weil die das nicht gerne hat, tut man sie sozusagen wie zurückstufen, man tut das öffentliche Interesse höher gewichten als die Mitsprache der Leute. Das ist sozusagen ein Verfassungsverstoß, kann man lesen, oder auch sie gegen Demokratie.
Also ich glaube, dass halt die ganze Energieversorgung ist ja ein national, wenn nicht sogar ein internationales Projekt, wo wir auch zusammen müssen schauen. Und eben, man schafft es ja auch, die Schweiz schafft es nur alle zusammen. Ich meine, kein Kanton schaut, dass er selber energieautark ist, ist ja logisch. Aber wir haben jetzt gesehen, eben bei den alpinen Anlagen, wo die Gemeinden immer mitbestimmen können, man kann auch bei eben Beschwerden machen, auch das wird ja dann je nachdem wieder eingeschränkt, ob man Beschwerden machen kann oder nicht. Darum denke ich jetzt hier, die Gemeinden haben sehr viel Mitspracherecht. Es gibt auch, wenn man den Kanton Zürich anschaut, hat man ja einen Masterplan probiert zu machen oder wird ihn noch machen in Absprache mit den Gemeinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man partizipativ vorgeht, aber sie werden sicher nicht ausgehebelt. Also schlussendlich entscheiden die, wo es herkommt.
Aber es ist gleich, man tut schon, also eben, man tut die Gewichtung vor Gericht tut man verändern mit dem Mantelerlass.
Also das Gericht, aber das ist jetzt schon so. Ich meine, wenn man das Grimsel anschaut, hat man dort die Rotterturm-Initiative, die Moorschutzinitiative gewesen. Und bei Grimsel-Staumauer, wenn man die erhöht, dann weiss man,
20 es werden Jahre lang
Moor oder eben die Auenwälder, die geschützt sind, die werden überschwemmt. Also kommen unter Wasser. Und dort entscheidet dann das Gericht, ja, was ist im öffentlichen Interesse, was gewichten wir mehr. Und dort ist Witz. Also ja, ich bin ziemlich sicher für eine Erhöhung ausfallen.
Aber hast du das Gefühl, das lange denn für eine sichere Stromversorgung im Winter? Wenn man jetzt ja sagt, also das müsste ja das Argument sein von den Befürwortern. Stimmt ja, dann haben wir genug Strom in diesen Wintermonaten.
Also das ist ja das, was der Bundesrat Albert Rösti sagt. Er braucht das Gesetz unbedingt für die Energieversorgung. Jetzt nicht nur im Winter, er braucht es auch sonst, weil es der erste Schritt ist. Im Winter haben wir natürlich schon Lücken, auch eine gewollte Lücke. Weil im Moment war es wie so halt auch gäbig, wenn man Atomstrom von Frankreich hat, der viel billiger ist. Und dann nimmt man halt lieber den. Und dort wird man jetzt schon ein bisschen schauen. Was ganz klar drin ist, ist, dass im Winter, dass man eben dort einen ganz klaren Ausbau hat und auch die Wasserreserven. Das ist etwas Wichtiges, dass man das Wasser behaltet und eben nicht einfach durchlässt und Strom daraus macht und nachher den irgendwie teuer verkauft, sondern dass man ihn behaltet. Und was wir halt schon auch müssen sehen, ist, dass wir über die Speicherung werden wir müssen reden, aber dass wir mit Solar, nicht nur alpin, auch sonst im Winter, wenn der Schnee hat es im Mittelland jetzt nicht mehr, dass man dort eben der ganze Fassade, gerade die Fassade, wo nie Schnee drauf liegt, dass man eben diesen Ausbau wirklich fördert. Und, was der dritte sehr wichtige Punkt ist in diesem Stromgesetz, ist die Effizienz. Es hat das erste Mal Effizienzvorgaben, Einsparvorgaben, dass man eben nicht immer nur Ausbau, sondern dass man eben auch Energie sparen oder minimieren.
Gegner haben ein bisschen das Gefühl, das merke ich, wenn ich mit, letzte Woche mit den Spannern geredet habe, sie haben das Gefühl, wenn wir jetzt hier Nein sagen, dann ist die Energiestrategie, die wir vor 7 Jahren, auch im Juni, vor dem Volk, das durchgekommen ist, dann ist die am Ende, weil dann ist es fertig, dann sind die Träume beendet.
Und das wettet der Gegner, oder?
Ja, das wettet sie, weil sie sagen, das ist ein Irrweg, weil man mit Solar und mit Wind eh nie, die Idee, doch, die hat eh nie gestimmt, dass man das kann, oder höchstens mit Gaskraftwerk noch, oder, wo man ja seit, wo auch Teil gewesen wäre, aber wo einfach niemand in der Energiewelt gerne wett, oder, und darum macht man sie nicht.
Aber was ist denn Ihre Lösung von den Gegnern? Wenn man jetzt alles ablehnt, also wenn der Mantorlass, wenn das Stromgesetz abgelehnt wird, wenn dann reden wir wieder über Atomkraftwerke, das ist ja so. Darum sind ja die Atombefürworter gegen das Gesetz.
Welche? Die haben ja, also, ja, dein Kollege Wasserfall.
Ja, nein, der ist dafür.
Okay.
Aber es hat, sie wagen sich noch nicht ganz aus der Hecke, aus der Böschung. Aber ja, man weiss ja, wer auch mitgesammelt hat. Das ist ja, wie du am Anfang hast gesagt, das ist ja so eine krude Mischung von Gegnern von diesem Gesetz. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn das Gesetz abgelehnt wird, dann wird man wieder darüber müssen reden, okay, was ist denn, wenn man eben nicht jetzt voll auf die Erneuerbaren setzt. Und darum ist es so wichtig, wir brauchen die Energiewende. Und wir müssen es unabhängig machen von autokratischen Staaten, also fossile Energien, egal ob es jetzt Uran ist oder Kohle. Oder
Uran kommt aus Australien, das ist nicht ein autokratischer Staat.
Ja, unser Uran kommt nicht aus Australien.
Man kann es auch weiter unten bestellen.
Ja, im Moment kommt es so. Aber einfach, wir müssen dort unabhängig werden. Darum geht es um die Unabhängigkeitsdiskussion, finde ich schon. Gerade auch für die Gegner und Gegnerinnen eine recht wichtige Diskussion.
Die überlegen sich natürlich, man könnte dann, also es gibt die Idee, wie man bei der Photovoltaik auch macht, dass man Projekt, also dass man Leistung ausschreibt und dann tut man sich bewerben. Das könnte man ja generell machen. Und zwar technologieneutral natürlich, oder? Das ist, ja.
Also über das werden wir ja sowieso auch noch abstimmen. Das ist ja Blackout-Initiative, heisst die, die ja sicher auch noch
in die Richtung geht,
Dort steht drin, klimaschonend.
Schonend
oder so. Es ist noch recht ein gutes Wort, das sie hat gewählt, wo wir uns noch werden Zähne ausbeissen, was jetzt das genau heisst. Aber das, die Diskussion.
Also bist ja du dafür, oder?
Ja, also ich habe immer gesagt, ja, muss man genau anschauen. Ich meine, ich muss nicht Ressourcen in etwas investieren, das eh niemand mehr baut. Niemand wird mehr ein Atomkraftwerk bauen in diesem Land. Und man verspricht,
wenn
man
60% Subventionen bekommt, wie Solarprojekte in den Bergen, dann schon.
Also jetzt, wenn wir wirklich darüber reden, die alten, also wir haben weltweit älteste Atomkraftwerke in diesem Land.
Und das muss bald Denkmal geschützt werden.
Genau, das wird sicher auch gleich. Schon wahnsinnig schön. Nein, dann wird man sagen, dass man das jetzt wird verlängern, weil sie ja jetzt auch der Bundesrat Rösti schon mal hat in die Runde geworfen. Dann subventionieren wir eine fossile Energie und man spielt auch mit der Sicherheit der Leute. Also man muss wirklich schauen.
Das ist doch nicht eine fossile Energie.
Sie
blasst kein CO2 raus.
Ja, das geht. Es ist eine endliche fossile Energie, Uran. Ja, sie strahlt dafür
ewig. Sie ist fast unendlich. Ja.
Und sie hat schon CO2, wenn man das Ganze
anschaut.
Aber es ist, man muss dort wirklich, dort müssen wir schon aufpassen wegen der Sicherheit. Weil dort wird jetzt so ein bisschen der Sicherheitsbegriff, finde ich, wird ein bisschen dehnt. Und das muss man wirklich jetzt, da muss man schauen, dass der Profit nicht über der Sicherheit der Bevölkerung geht.
Das ist klar. Aber jetzt stell dir, die Winterversorgung, wenn man den Strom nicht hätte, von Beznau und von den anderen zwei, oder? Ich meine, dann hätten wir ein Blackout.
Nein, wir haben ja schon, wir wissen ja, seit 07 wissen wir, dass es keine neuen mehr gibt. Und was der grosse Fehler ist, 17.
Ja.
Entschuldigung, 17. Einfach mit der Energiestrategie, seitdem weiss man, oder hat die Bevölkerung gesagt, keine neuen Atomkraftwerke mehr. Und seitdem weiss man, die alten laufen weiter. Aber man hat
dann
den grossen Fehler, aber man hat den Fehler gemacht, dass man nicht das Abschaltdatum hat gemacht.
Genau.
Weil man hat es müssen machen, wenn man jetzt wieder sagt, wir tun das denen und denen. Ich sage, dann torpediert man eben die Energiewende auf die erneuerbaren Energien. Und es wäre viel sicherer, Versorgungssicherheit auch für die Unternehmen, wenn man wüsste, okay, bis dann kann es laufen. Und nachher, bis dann müssen wir den Gap mit den Erneuerbaren ausgefüllt haben. Und das hat man jetzt schon lange machen können. Und das ist möglich. Das Potenzial von Solar ist bei 50 Terawattstunden schon nur 17 Terawattstunden ohne Fassade, also Solar auf den Dächern.
Ja, einfach nicht im Winter, Aline, das ist einfach nicht...
Mal, aber wir, und über die Speichertechnologien müssen wir auch noch reden,
die
aber
auch im nicht. Winter... Wir müssen darüber reden, dass es sie nicht gibt, ja,
Speichertechnologien. Mal, wir haben das Wasser und alles, was wir jetzt werden diskutieren mit den... Sei es irgend Power to X oder eben wenn man da die ganzen Wasserstoff und Methan und alles, was wir hier anschauen, das wird völlig logisch sein, dass wir eine Speichertechnologie werden haben.
Ja, für das braucht es 25 Gotthardtunnel.
Jetzt kommst du wieder mit dem Gotthardtunnel.
Oder 13 Grand Dixons.
Es ist ja nicht so, dass man im Winter einfach gar keine Stromproduktion mehr hat durch Sonne oder Wind. Oder Wasser. Mhm. Also es ist ja nicht so, oh, dann hat man nichts mehr und dann müssen wir von überall ziehen. Und wir sind auch noch eingebunden. Also das Stromabkommen ist ja dann auch noch eine Diskussion, die wir werden führen.
Aber ich meine, du bist doch eigentlich, ganz tief inne bist doch du froh, dass die AKW weiterlaufen, anstatt dass sie abgeschaltet werden, wie ihr in der letzten Ausstiegsinitiative 2016, dann haben die gefordert, dann wäre, glaube ich, Betznau schon abgeschaltet worden, oder? Und für die anderen gäbe es fixe Termine, ich glaube 28, 30 und 35.
Ja, so und wir haben jetzt auch nochmal neue Vorschläge gemacht, dass man sagt, okay, man spendet es nochmal ein bisschen.
Aber das, du kannst ja die nicht abschalten.
Wenn man es doch weiss, dann ist fertig. Dann wären wir im Fall Paraxis, hat man es ja auch gesehen.
Nein.
Wir haben es jetzt gesehen. Man muss irgendwie aus dem Gas raus, das von Russland kommt. Mhm. Deutschland im krassesten Fall. Und das hat uns indirekt auch betroffen. Wir haben nicht ganz so viel von Russland, 7%, aber wir haben einfach, sonst im Gesamten ist natürlich Gas ein Mangelware geworden. Mhm. Und da haben wir jetzt gesehen, ich meine, wir haben letztes Jahr Solar, 10%, jetzt haben wir 10%. Und das hat man irgendwie vor, sogar Robert Rösti hat Solarkongress gesagt, ja, das hat er gar nicht gedacht, dass das so schnell und so weit kommt.
Das ist installierte Leistung.
Es ist längstens möglich.
Die installierte Leistung ist wirklich wahnsinnig aufgegangen, aber die Produktion, gerade in diesen, jetzt nicht mehr im April, aber so im Februar oder so, die ist natürlich nicht 10%.
Ja, aber darum muss man ja ausbauen. Darum braucht es ein Datum und dann weiss man, okay, jetzt müssen wir schrauben. Und dann kann man das machen. Gut, nehmen wir noch die Landwirtschaft.
Ja.
Agri-Photovoltaik. Mhm. Ein riesen Potenzial. Landwirte können wirklich auch Energiewirte werden.
Auf ihren grossen Dächern. Hochsubventioniert?
Grosse Dächer. Oder eben die wirklich ihre Beere schützen, ihren Salat schützen mit dem. Die sind zwar, machen die nicht die Parzellen oder die, wie sagt man, die
oder auf der Masse, auf der Massentierhaltungsstelle.
So dort genau.
Wo wir ja ablehnen.
Nein, aber wenn man wirklich, das Hauptproblem ist ja bei den Dächern, wenn alle nur einfach ihren kleinen Teil machen, den sie selber brauchen, dann reicht es wie nicht. Oder man muss ja wie schauen, dass wirklich die ganz grossen Flächen aufgebaut werden. Und sie sind ja schön. Hast du mal so ein Indach-Bauern- Solardach gesehen.
Nein, das habe ich nie gesehen.
Schön. Das siehst du nicht.
Schön. Es tut wahrscheinlich einem Nachbar voll ins Gesicht in
den Blenden. Nein, kannst sogar braune Ziegel machen. Also braune
und es produziert machen. Nichts, wenn es dunkel ist und wenn es bedeckt ist.
Doch, es, bedeckt, sie produziert
so. Es 5%.
Nein, also man kann
Aline, aber es ist doch ein nein. Traum. Ich verstehe ja, dass du einen Traum hast, aber ohne nein, AKW.
Ich habe schon Träume, aber andere. Sicher nicht. Im ganz tiefsten hoffe ich, dass alle AKW weiterlaufen.
Das glaube ich. Nicht. Wenn Betznau abgestellt wäre.
Ja, dann machen wir es fest.
Nein, es würde nicht mehr funktionieren. Mal, oder?
Weil wir müssen jetzt fixieren, wenn. Und dann hat man den Ausbau, bis dann hat man. Und man kann auch noch sparen. Man kann auch noch effizient werden. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten.
Also, das ist am Schluss sind ihr eben für den Verzicht. Am Schluss sind ihr die Partei, die will, dass man zurück in die Höhle geht. Zum Wohl auf die Höhle.
Auf die Höhle. Früher oder später sind wir hier immer wieder in der Höhle.
Ja, nein, ich meine, um das geht, das ist ja der Unterschied auch zwischen euch und den Sozialdemokraten.
Nein, es geht doch nicht um Hölle und um
Verzicht. Sozialdemokraten werden am Schluss irgendwie für neue Technologien zu haben sein und ihr eben nicht.
Ja, wir sind für neue Technologien, wären ja eben zum Beispiel eine Dusche, wo 20% weniger war, also 20% Strom kann man sparen zum Beispiel oder Energie.
Mhm. Und dann musst du einfach 20% länger duschen. Nein.
Du duschst genau gleich lang.
Ich war mal in so einer Dusche, hier in Bern, in einem Hotel, wo ich in Bern, das ist Da musste ich einfach 20 Minuten lang duschen.
Okay.
Aber,
ja. Und nachher war ich immer noch nicht sauber.
Ja.
Nein, aber man hat ja auch, also die neuesten Studien zeigen, dass mit neuen Geräten hat man 20-40% Möglichkeit, effizienter und besser zu werden. Ich meine, wir sind, der Mensch ist gleichwohl intelligenter, manchmal. Und darum gibt es dort auch ganz viele Fortschritte, bei den Geräten vor allem. Es geht nicht darum, eben neue Technologien. Mal, es geht um neue Technologien wie Biofuels oder die ganzen synthetischen Treibstoffe, vor allem eben beim Flugverkehr. Denke ich, dort müsste man wirklich investieren. Also das alles. Aber rein von den Geräten her hat es wirklich so viele Verbesserungen.
Der Christoph Brandt, CEO von der AXPO, hat da gesagt, ja, also wenn es ein Nein gibt zum Mantelerlass, dann braucht es noch schneller, braucht es einfach grosse Kraftwerke. Die braucht es auch sonst, seiner Meinung nach. Er ist dann der Meinung, er lässt sich noch nicht auf Test raus, nicht bei AKW oder andere, aber an sich kurz- und mittelfristig braucht es Gaskraftwerke, die wir alle nicht so toll finden. Es braucht einfach grosse Kraftwerke.
Wieso braucht es grosse Kraftwerke?
Um können Bandenergie liefern, Tag und Nacht, die ganze
so
Zeit.
Das ist so in dem Innen. Man braucht intelligente Netze und gute Netze.
Die schreiben dann vor, wenn du deine Spartusche brauchst.
Nein, man braucht nicht einfach eine Bandenergie und man braucht auch nicht grosse.
Für die Industrie?
Ich habe so manchmal jetzt gehört, ja, wir haben den Pioniergeist verloren in diesem Land. Schaut mal, wer das alles jetzt Solardächer baut und eben wie viel das der Ausbau war. Das sind alles Pionierinnen und Pioniere. Ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen von dem, unsere Vorfahren haben grosse Staumauern gebaut und diese Bahn gebaut und grosse Kraftwerke. Es ist eine Dezentralisierung und ja, das ist nicht ganz so einfach. Aber wir können das schaffen und wir müssen es auch schaffen, weil wir müssen die Energiewende schaffen.
Wir können ja technologieneutral Pioniergeist haben.
Ja, ich meine, Superbrüter haben kleine Kraftwerke, Atomkraftwerke, hat man mir schon vor 20 Jahren in der Arena versprochen. Und wo sie sind, wenn man auf einem Lastwagen führen, hat man bis jetzt noch nie
etwas. Nein, auf einem Lastwagen
kann man nicht. Einfach so bringen und herstellen, kannst du in den Garten nehmen.
Ja.
Christian Wasserfall, so ja, genau.
Ja,
aber... Die sind nie.
Mal, sie werden gebaut. Gut.
Die sind nie. Und wenn man die ganze Kernfusion zum Beispiel würde schaffen, okay, aber da ist man auch noch nie.
Dann wärst du wirklich, wärst du
so. Ich finde, dann kann man wie mal diskutieren, aber es ist einfach, was ich im Moment an dieser AKW-Diskussion wirklich störend finde, ist, dass sie einfach eine so eine Nebelpetarden-Diskussion ist, die eigentlich ablenkt von dem, was wir jetzt arbeiten müssen, nämlich die Transformation und die Energiewende. Und das ist eine Riesenaufgabe und die müssen wir zusammen schaffen und uns da nicht mit... Ich meine, Atomkraftwerke jetzt für die kurzfristige Energie,
da hast du einen Punkt.
Geht einfach nicht.
Ja, und dann werden wir aber Gaskraftwerke bauen, weil wir eben den Bau von Atomkraftwerken...
Nein, wir sind bei Solar im Moment. Jetzt kommt nicht immer mit deinem Gas.
Das ist Teil von der Energiestrategie. Das ist Teil von der Energiestrategie.
Gas kommt in die Hölle.
Oder? Ja. Und das ist ja tragisch. Weißt, vor 7 Jahren, ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, wir haben damals einfach noch viel weniger über den Klimawandel geredet als heute.
Ja, und wir damals, nicht, aber...
Ja, aber ihr seid die Ruferinnen in der Solarwüste.
Schau jetzt, das mache ich schon wieder. Jetzt muss ich schon wieder in die Hölle rufen.
Ja, in die Hölle reinrufen.
Genau.
Gut. Und ich
rufe Herr Weiss, ich komme raus, die Sonne scheint.
Zum Wohl. Gut.
Gesundheit.
Wir reden noch über Europa.
Europa, gut.
Weil das finde ich ja ganz absurd. Die Partei, die 1992 den EWR abgelehnt hat, und zwar entscheidend, ihr seid die letzten... Prozent,
jetzt sind wir plötzlich mal entschieden.
Ja, sind, so schön. Nein, wirklich.
Bis jetzt war es immer der Blocher, aber jetzt neu
sind wir. Nein, ich habe es immer so gesagt.
Okay.
Das ist wirklich, also nein, ihr seid entscheidend. Also ihr macht jetzt, heute am Dienstag so eine Initiative einreichen, die heisst Europa-Initiative.
Ich also lancieren, sie wird lancieren.
Genau, ja. Nicht einreichen, stimmt. Entschuldigung, es ist die EU-Initiative. Ihr wollt den Bundesrat verpflichten, das Rahmenabkommen zu unterzeichnen oder noch mehr, vielleicht noch beitreten und so. Dann ist einfach nur der Klimawandel erwähnt und darum habe ich eigentlich gedacht, ja, wahrscheinlich, weil der Klimawandel erwähnt ist, sind die Grünen dafür. Ist es so einfach?
Also, sie heisst Europa-Initiative, nicht EU-Initiative. Das ist wirklich ein wichtiger Unterschied. Und das heisst auch nicht, man soll ein Rahmenabkommen unterzeichnen, aber es heisst, dass man muss verhandeln und jetzt wirklich die Zusammenarbeit institutionalisieren, ja, wie auch immer. Aber es hat nichts mit dem EU-Beitritt zu tun, die Initiative. Und es ist jetzt so, dass der Bundesrat verhandelt
was wir also er macht ja schon das, was wir fordern, da kommen wir nicht raus. Wir,
aber es unterstützt eben gleichwohl das, weil wir vertrauen schon im Ganzen, wenn er so lange, schon vorher, 8 Jahre lang, ein institutionelles Rahmenabkommen verhandeln und nachher einfach abbrechen, ohne Not aus unserer Sicht. Ja,
weil die Verhandlung nichts gebracht
hat. Aber nicht alle, die ich frage, also warum haben sie es genau abgebrochen? Also da kommt wirklich keine gute Antwort aus dem Bundesrat nicht, aus den Bundesratsparteien nicht. Und es stimmt, die Grünen haben einen Weg gemacht von 1992 bis heute. Auch wenn man mit älteren Grünen redet, die sagen, es war ein Fehler gewesen. Denn, oder sie würden heute anders, anders abstimmen oder eine andere Abstimmungsparole fordern. Und wenn wir in meine Fraktion anschauen oder jetzt so die Partei an sich, also wir haben wirklich fast 100 fast einstimmig entschieden zur Europa-Initiative. Wir haben ja Resolutionen gemacht, wir haben mehrmals wirklich die Basis abgefragt, wie seht ihr es? Weil wir hier natürlich in der Fraktion wirklich sehr für, auch für das Insta, eben für das institutionelle Rahmenabkommen waren. Und jetzt die EU-Initiative, Europa-Initiative ist wie klar.
Okay, ich verstehe es nicht, weil was immer auch dort passiert, wir werden uns müssen völkerrechtlich verpflichten, EU-Recht zu übernehmen. Und das könnte ja auch sein, dass man das Gentechnikverbot von der Schweiz nicht gut findet. Es könnten irgendwelche Vorschriften sein im Bereich von der Pestizidverwendung oder von der Biodiversität, wo euch alles nicht passt. Warum? Also wenn ich jetzt grün wäre, hätte ich eigentlich von dem eher Schiss, dass man da von Bürokraten aus Brüssel, die sind alle nicht grün. Dass man Zeug übernehmen müssen, wo am Schluss völlig grüner Politik widerspricht.
Nein, also erstens, wenn du grün wärst, dann kommt es gut.
Ja, ich bin grün, ich bin ja Jäger, also von dem her, ich bin grün.
Ist gut. Erstens mal ist es ja so, dass wirklich gerade im Umweltrecht, wenn wir schauen, wo die Schweiz ist vor 15, 20 Jahren, wo ich zum Beispiel studiert habe, das war ein Fach gewesen, an der ETH Umweltrecht, waren wir Vorreiterinnen und Vorreiter gewesen. In dem die ganze Umweltgesetzgebung war top gewesen. Wenn man jetzt schaut, die EU hat uns längstens überholt. Wir haben wirklich in den letzten 10, 15 Jahren haben wir dort unsere Vorreiterinnenrolle wirklich verloren. Wenn man den Green Deal anschaut, all diese Aspekte, eben gerade auch erneuerbare Energien, die ganze Transformation, sind alles viel mehr positive Punkte als negative. Und es ist auch nicht so, wenn wir nicht ein Abkommen haben oder nicht eine gute Zusammenarbeit haben mit der EU, heisst das ja nicht, dass wir einfach machen können, was wir wollen. Wenn schlussendlich werden wir früher oder später ja gleich, wir sind in diesem Gefüge, wir sind mit drin, werden wir gleich halt wie ein Stromabkommen, wo man mit dem Strom schaut, wie man Gesundheitsabkommen, wo man mit der Gesundheit, mit der ganzen Medizin, Technik, all diese Sachen, Medtech-Branche, die sind alle so vernetzt. Und dann nimmt man ja auch, muss man wie die Gesetze übernehmen oder zumindest die Anpassungen machen, dass man die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten von der EU. Und aber ich verstehe nicht, dass man dort nicht mitarbeiten und mitreden.
Ja, die Gegner sagen einfach, es ist ein Unterschied, ob man dann freiwillig mitmacht, teilweise auch der Branche das überlässt, ob sie ihre Produkte dort zertifiziert oder nicht. Vielleicht auch, vielleicht sie nein, weil
ja, die Branche ist interessant, wie ruhig das die sind, weil die sagen, macht, wo jetzt so mega helfen im Hintergrund, und andere sagen, ja, wir schauen mal, oder eben, wir machen es über andere Wege, oder wir gehen auf Asien oder so. Ja.
Aber die grüne Frage ist doch schon, ist denn die EU, also du hast das Gefühl, man kann vielleicht mit dem Umweg über Brüssel grüne Politik in der Schweiz dann übernehmen? Wenn du den Green Deal, es meine 14'000 Seiten Regulierung also, bis jetzt.
Der Punkt ist ja, wie es ist eigentlich eine müßige Diskussion, macht man den Weg über Brüssel oder, also erstens mal müssen wir es hier eh schaffen. Wir müssen, und Klima, zum Beispiel Klimapolitik ist global. Also jeder und jede muss etwas für das machen und die ganze Transformation schaffen wir eh nur zusammen. Also ich finde, die Diskussion ist so ein bisschen, ja, wir jetzt probieren, über Brüssel grüne Politik zu machen, kann man, aber ich finde, wieso meine Intuition oder auch unsere ist, wir brauchen mit unseren Nachbarn, nicht nur aus grüner Sicht, ich meine auch, wenn man jetzt sieht, wie die Weltlage ist, brauchen wir eine gute und stabile Zusammenarbeit.
Und die haben wir heute nicht. Wir haben 128 Verträge mit ihnen.
Ich glaube, dass uns der Abbruch der Verhandlungen geschadet hat für unser Ansehen international, auch wenn man jetzt schaut, wenn sie da ihre Sicherheitskonferenzen haben oder wo wir zum Teil in Brüssel haben dürfen, wie als BeisitzerInnen sein. Und jetzt hat man wie gefunden, ja, ja, dann wartet ihr mal vor der Tür. Also ich glaube schon, dass der Abbruch hat uns geschadet im Gesamten. Egal,
das glaube ich auch. Oder nicht. Aber es hat damit zu tun, dass man nie reine Wein geschenkt hat. Man hat immer gesagt, das Problem sind nur die staatlichen Beihilfen, der Lohnschutz und die Unionsbürgerrichtlinie.
Aber das war ja so gewesen. Man hätte das nein, einfach können regeln.
Der Elefant im Raum war die Übernahme von EU-Recht und der Streitbeilegungsmechanismus. Aber den hat man halt schon 2013.
Aber warum hat man so Angst gehabt, das vor das Volk zu bringen? Man hat das einfach abmachen so mit der EU und dann hat man geschaut, was die Bevölkerung wollte.
Ja, es sind halt die Leute, die hätten müssen kämpfen für das Abkommen. Die haben, oder einige von denen haben gesagt, ich habe keine Lust für etwas zu kämpfen, wo ich weiss, dass ich eh verliere.
Ich glaube nicht, dass man verlieren würde. Und darum glaube ich auch jetzt, was wirklich spannend ist, ist ja die Diskussion. Ich bin mega wirklich jetzt, ich bin voll dafür gewesen, dass man jetzt die Verhandlungen macht. Ich finde nicht alles super. Aber wir müssen verhandeln, wir müssen in die Verhandlungen gehen. Ich bin sehr froh, dass der Bundesrat so entschieden hat. Aber das kann man fast nie sagen. Aber die alle dagegen sind, und das ist
nein,
nicht gut.
Viele sagen das. Das muss jetzt nicht so. Das,
doch, wir haben jetzt wieder
den Simon Michel. Du ja und die Economy Suisse sind da einer Meinung. Das ist
grossartig. Also, wenn nicht die Economy Suisse das letzte Mal etwas hat man vorhin gelesen in den Medien.
Gut, das hat damit zu tun, dass wir nicht mehr einfach alles übernehmen, weil der Verband nicht mehr so wichtig ist. Aber okay. Ihre Medienkonferenz haben sie nur von dem geredet.
Aber zum Beispiel der Simon Michel, FDP-Nationalrat, hat jetzt gerade in einem Interview können sagen, dass er empfindet, eben auch, dass das Unternehmen oder die Wirtschaft ein bisschen zu leise ist. Aber es ist schon nicht so einfach. Ich meine, ich habe auch probiert, 37 Mal zu sagen, hey, wir sind im Fall dafür, aus denen und denen und denen auch Grünen und Klimaschutzgründen.
Das verstehe ich nicht.
Aber das, eben nachher kommt es einfach, ah nein, das ist nicht interessant. Ja, das hat ja keinen Newswert. Und nachher kommt dafür eine Seite, Pierre-Yves Maillard, warum der Gewerkschaftsbund dagegen ist.
Ja. Das hat vielleicht damit zu tun, dass niemand, also dann bist wirklich nur noch du und der Simon Michel, FDP, Nationalrat Solothurn, begeisterte. Aber, ja, aber wer, wo sind denn die?
Ja, eben, lass doch die mal reden. Lass die mal ein.
Das mache ich, also wenn ich an dich hinkomme. Nein, ich habe noch andere, ich sage jetzt nicht wer, weil die noch nicht geantwortet, aber es ist schon so.
Das ist gut, aber dann bin ich froh, wenn du die
auch einlässt. Ich lasse die sicher ein. Und ich nehme nicht zur Kenntnis, weißt, man hat halt nichts Neues zu erzählen. Und ich meine, die Übernahme von EU-Recht, sorry, die ist einfach nicht sexy. Die kannst du nicht verkaufen, auch der Simon Michel nicht.
Aber wieso was muss bringt es sexy sein? Wir müssen doch einfach schauen, dass wir ein gutes, eine gute Zusammenarbeit haben. Und ja, mit dem,
ja, was gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, aber nicht ein Rechtsimperialismus.
Nein. Das wird es auch nicht sein.
Mal natürlich.
Also gut, Rechtsrutsch, gibt es jetzt einen Rechtsrutsch bei den Europawahlen?
Das weiss ich nicht. Das interessiert mich eigentlich auch nicht.
Das ist schon mal auch noch schwierig. Dann. Also nein.
Der ja, Punkt, aber es wird dann schwierig für euch.
Ja, das wird nämlich schwierig.
Das, weißt du, mit dem Klimaschutz sage ich dir, die EU wird nicht Vorreiter im Klimaschutz. Doch. Sie erzählt da immer Zeug, aber sie wird am Schluss nicht...
Wie ist denn hier? Was erzählen Sie hier?
Wir sind da wenigstens ehrlich und sagen, wir finanzieren nicht Sachen, die komisch, die nichts bringen.
Aha, ich meine, aber wir verlängern AKW verlängern,
das ist super fürs Klima.
Uralte Schrott-AKW sind. Und dann sagt man, wir sind liberal.
Es ist doch grossartig.
Es ist eine riesen Subventionitis da.
Ja, weil das ist der günstigste Strom, den es gibt. Nein.
Von den wenn man subventioniert ist, ja.
Nein, aber doch. Sonst, weil die Dinger schon stehen.
Keine
die
Sicherheit, keine Versicherung, nichts wird bezahlt von dem.
Du willst lieber ein Stromabkommen, wo wir uns dann, jetzt müssen wir über ein Stromabkommen reden, wo wir uns nachher irgendwie auch verpflichtet, irgendwelche Regeln zu übernehmen. Und das ist einfach, das ist vollkommen unnötig.
Ein Teil verpflichten wir uns zu übernehmen, ein Teil verpflichtet sich aber auch die EU zu übernehmen. Und wenn wir einfach...
Was, meine, die EU übernimmt nichts von uns?
Sie brauchen ja genau gleich auch unseren Speicher zum Beispiel. Sie brauchen uns ja. Wobei, eben, sie bauen einfach, wenn wir jetzt nicht vorwärts machen, bauen sie einfach rund um uns herum.
Im Moment haben wir das erste Mal noch gesehen.
Ja, aber sie haben schon zum Teil schon angefangen. Aber wir haben 41 Punkte, die wir ja über die Grenzen in unsere umliegenden Staaten
gehen. Sogenannte Phasenschieber. Ich habe mal vorgeschlagen, die könnte man so Phasenschieber installieren, dass man auch könnte abtrennen, wenn wir keine Lust mehr haben. Den Durchgangsverkehr zu machen von Deutschland auf Italien, weil die Italiener ja am Ablusen sind.
Beim Strom haben wir 41.
Stromverkehr,
beim, ja. Aha, Stromverkehr, ja. Ich würde sagen, Verkehr haben wir auch noch.
Nein,
mehr.
Das Stromabkommen, das ist gar nicht nötig. Die französische Verkehrsministerin hat das verkündet. Die Schweiz werde gar nicht ausgeschlossen am 1. Januar 2026.
Aber sie hat es ja nicht gesagt.
Und der Albert Rösti hat es nicht so deutlich gesagt bei Bern einfach, aber er hat es auch angetönt.
Ja, aber der Albert Rösti hat schon gesagt, dass man es jetzt anschauen muss.
Dass
man das, ja, also
nein, aber ich verstehe
also
nicht.
Jetzt ist es
warum sind ihr so euphorisch?
Jetzt ist es unabhängig davon. Jetzt ist es Teil von diesem Verhandlungsmandat. Ja. Ich meine, man hat wirklich darüber reden, nimmt man es raus oder nicht. Aber es ist jetzt
was
ein Teil
der EU
von dem.
Nicht. Und dann hocken wir alle wie aus Angst vor der Schlange, hocken wir liebe Schweizer Häsli, die sagen, ah, die EU will es nicht. Also probieren wir nicht.
Nein. Der Punkt ist ja, dass wir haben ganz viel ein ganzes Buch in diesen Verhandlungen und man hat jetzt mega lang sondiert. Und logisch, also ich meine, über die ganze Wahlfreiheit ist ja zum Beispiel etwas, wo man gross wird diskutieren, müssen wir jetzt eben alle den ganzen Strommarkt liberalisieren.
Sind Sie dafür oder dagegen?
Nein, für eine totale Liberalisierung sind wir.
Aber dann ist ja lustig, dann könnte es ja sein, dass das Verhandlungsergebnis auf dem Tisch liegt und ihr dann plötzlich gegen die eigene Europa-Initiative sind, wo drin steht, ja mal, wir finden das gut.
Nein, es steht dort schon drin mit flankierenden Massnahmen und das haben wir hier auch gesagt. Wenn zum Beispiel beim Stromabkommen jetzt, also beim Verhandlungsmandat, ist das Kritischste, ist, dass man die ganzen Rahmenbedingungen eben für den Klimaschutz und für die Erneuerbaren geht. Aber der Klimaschutz, die ganzen Regelungen, die sind viel zu wenig gut für uns. Und dort werden wir natürlich probieren, uns noch einzubringen.
Jetzt, ich finde es noch taktisch interessant und du giltst hier oben auch als gute Taktikerin. Weil,
ist es so?
Ja.
Okay.
Nein, und zwar deine Gegner sagen dir das. Also mir das. Nein, die sagen das vielleicht nicht.
Nein, wir sagen es nicht.
Aber das Interessante ist ja, wenn die Initiative vor den Rahmenvertrag vom Volk kommt, dann ist das wie eine erste Schlacht um die Sachen, oder? Dann ist die Gefahr, wenn dann die Initiative abgelehnt wird, dann sagen wir, ja nein, das bringt jetzt gar nichts mehr. Und wenn es danach kommt, dann wird es komplett absurd, weil dann ist es wie die Forderung nach einem dritten Anlauf. Irgendwie kommt das nicht völlig quer, die Initiative?
Nein, im Moment muss man den Druck aufrechterhalten, dass die Verhandlungen
vorwärts gehen.
Auf den Bundesrat.
Okay.
Dass die Verhandlungen...
Dass er unbedingt unterschreibt.
Das ist einfach verhandelt, sicher. Also, das letzte Mal hat man nichts mehr in der Hand gehabt, wo der Bundesrat gefunden hat, keine Lust, wir tun jetzt einfach mal die Verhandlungen ab.
Das Resultat ist schlecht, ja.
Nein, aber es war nicht mal inhaltlich begründet. Sie haben einfach aufgehört.
Sie haben sich nicht getraut, das inhaltlich zu begründen.
Also,
das ist so.
Geht doch einfach
das
nicht.
Das war auch meine Kritik.
Das geht
sie
doch hätten
sollen
nicht.
Sagen, die Übernahme von EU-Recht ist einfach ein Blödsinn für einen souveränen Staat.
Das wäre deine Argumentation gewesen. Nein, aber ich habe mir dort zumindest eine inhaltliche Begründung, warum man jetzt einfach für... Zum Beispiel, wenn ich bei Baden-Württemberg, bei den deutschen Grünen, dort, die sind dort in der Regierung, war, die haben gesagt, Verhandlungen bricht man einfach nicht ab. Das ist ein riesen
Affront. Aber jetzt müssen wir schon rein bei den Fakten bleiben. Die Verhandlungen abgebrochen hat die EU. Die EU hat gesagt, entweder ihr unterzeichnet das. Mal, der Herr Mavro Michalis hat das öffentlich gesagt, der Herr Sefcovic hat es öffentlich gesagt.
Der Bundesrat, aber das Parlament hat wollen, das alles gesehen. Hat es nicht dürfen sehen. Wir haben mehrmals...
Gesehen haben wir es ja. Es ist ja veröffentlicht, sie haben sie online
wir
gestellt.
Haben
die mutigste Tat von Ignacio Cassis ist, sie das online stellen.
Okay, immerhin. Also jetzt hat er es gemacht. Jetzt ist es viel besser. Das haben sie gleich gelernt, weil wir haben jetzt in den Kommissionen zumindest können, also jede Fachkommission, Sachkommission hat, also wir in der UREK, in der Umweltkommission, haben das Stromabkommen angeschaut. Das, also das ist alles viel besser. Aber dann, was sie abgebrochen haben, ist es einfach wie gewesen, wir brechen ab.
Schau das nochmal nach. Abgebrochen hat die EU, hat gesagt, entweder ihr unterschreibt jetzt oder es ist fertig. Und dann ist es ein Jahr gegangen.
Dann wäre es ja anders gewesen. Das wäre ja die ganze Diskussion hier anders. Aber es ist wie Schnee von gestern. Ich glaube, sie haben viel gelernt. Aber die Initiative braucht es, damit man eben auch etwas erhängt, dass sie jetzt die Verhandlungen weitermachen. Und sonst, wenn mit der Initiative, kann man viel machen.
Warum machen ganz viele, die sehr pro-EU sind, machen gar nicht mit bei der Initiative? Ja, die Grünliberalen machen nicht mit.
Das musst du dir fragen.
Ja. Aber das zeigt ja, dass es eine komische Initiative ist, wo nicht...
Man hat jetzt noch, ich meine, am Anfang sind ja noch andere europapolitische Organisationen nicht dabei gewesen, die sind jetzt dabei, also die EPS,
die ist die
neue europäische, genau. Und Die Arbeitsgemeinschaft für Aussenpolitik, die haben ja auch noch da ihren eigenen Vorschlag gemacht.
Darum haben wir so lange mit dem Text, das ist ja zweieinhalb Jahre.
Darum hat man das nochmal angeschaut, ja.
Gut, wir sind gespannt, wie das rauskommt. Danke vielmals allen im Rede. Danke fürs Kommen und
merci.
Zum Wohl. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar hinterlassen, und das weiterempfehlen, schreibt mir schreiben für ein Feedback dominik.feusi@nebelspalter.ch. Ich freue mich, wenn ihr in einer Woche wieder einschaltet. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.